Ich bete mit uns am Anfang der Predigt.
Herr, wir danken dir, dass wir hier sein dürfen und dass du auch hier bist. Du hast verheißen, wo zwei oder drei in deinem Namen zusammen sind, da bist du mitten unter ihnen. Herr, und wir freuen uns darüber. Wir beten, dass du unseren Verstand öffnest und unser Herz und uns erfüllst mit deiner Gegenwart und mit deinem Wort. Amen. Ihr Lieben, ich fürchte, ich werde euch heute eine schwierige Predigt halten. Nicht um euch zu ärgern oder zu langweilen, sondern ich mute euch das zu, weil ihr meine besten Zuhörer seid. Die mit der größten Erfahrung und der größten Bibelkenntnis. Ihr seid Experten. Es wird in der Predigt natürlich um Gott gehen. Und zwar um den Dreieinen. Und auch wenn es am Anfang ein bisschen theoretisch sein sollte, am Schluss wird es ganz praktisch. Heute, hat Brigitte schon gesagt, ist der Sonntag Trinitatis. 22 Sonntage werden noch folgen mit dem gleichen Namen, bis das Kirchenjahr zu Ende ist und es wieder Advent wird. Warum sind das so viele? Warum haben die Christen lange vor uns in der alten Kirche so viel Wert darauf gelegt, das halbe Jahr lang Trinitatis zu feiern? Warum nicht nur drei Sonntage? Ein für den Vater, ein für den Sohn und ein für den Heiligen Geist. Und dann vielleicht ein Sonntag für die Hauskreise und ein für die Bibelstunde, ein für die Sonntagsschule und 12 für die Apostel und ein für die Umwelt und 5 für die verschiedenen Kontinente. Man könnte das Kirchenjahr anders füllen, wenn man wollte. Trinitatis. Ihr wisst, das kommt von Trinität, das ist lateinisch und bedeutet Dreieinigkeit oder Dreifaltigkeit. Und es geht um Gott und um sein Wesen, das ja bekanntermaßen geheimnisvoll ist. Und es stimmt ja auch. Was wäre das für ein Gott, wenn wir ihn mit unserem Verstand ausforschen könnten, wenn wir ihn wie einen Patienten unter dem Ultraschall sehen könnten und ihm alle seine Geheimnisse entlocken würden. Wenn wir ihn mit einer Formel erklären könnten, wäre er dann nicht irgendwie ein kleiner Gott? Wären wir dann nicht eigentlich die Meister und er so ein bisschen wie ein Maskottchen? Vielleicht haben unsere Vorgänger im Glauben 23 Sonntage nach der Dreifaltigkeit Gottes benannt, weil sie aussagen wollten, weil das Wesen Gottes so viele verschiedene Facetten hat, dass man so viele Gottesdienste braucht. Mindestens ein halbes Jahr lang. Und dann sind wir immer noch nicht fertig damit. Das Verborgene, das Verschlüsselte, Verschattete des Wesens Gottes, dem man später den Namen Trinität gegeben hat, das ist kein Produkt von ein paar verrückten Theologen des Altertums. Nein, das fängt schon in der Bibel an. Sie beschert uns nämlich das Problem, dass Gott Namen hat. Jesus selbst nennt ihn den Vater und lehrt uns, zum Vater zu beten. Ihr kennt das, unser Vater in dem Himmel. Er selbst nennt ihn sogar Abba. Das ist eine Verkleinerungsform, eine Form, die besonders die Nähe anzeigt. Und er zieht sich zurück, um Zeit mit Gott zu verbringen und spricht Stunden um Stunden mit dem Vater im Himmel, Daher rührt das, was wir stille Zeit nennen, also die persönliche Andacht, die man sich nimmt, um mit Gott zu reden. Und schließlich verrät er den staunenden Jüngern, wer mich sieht, der sieht den Vater. Und damit meint er sicher nicht sein Äußeres, sondern wer mich tun sieht, der sieht den Vater am Werk in dieser Welt. Und am meisten bringt Jesus die Pharisäer auf die Palme mit dem steilen Satz, ich und der Vater sind eins. Der Apostel Johannes und der Apostel Paulus, die beiden nennen Jesus Christus nicht nur den Sohn Gottes, sondern sie nennen ihn Gott selbst. Zum Beispiel in 1. Johannes 5, Vers 20 nachzulesen. Und der Heilige Geist, der vom Vater ausgeht, wird gleichzeitig der Geist Jesu Christi genannt. Und er erfüllt alle, die an ihn glauben. Und er redet und offenbart das, was wir über Jesus wissen müssen. Er inspiriert uns, den Namen Jesu anzurufen, damit wir gerettet werden. Er lehrt uns, mit Jesus zu reden wie mit einem Bruder, der gleichzeitig den Titel Herr hat. Und das heißt auf Hebräisch Adonai, das ist der Titel, der Gott im Alten Testament gegeben wird. Eine geheimnisvolle Sache. Aber als wäre das nicht genug, gibt es auch diese geheimnisvollen Bibelstellen, in der Gott mit allen drei Namen genannt wird. Zum Beispiel Matthäus 28, wir kennen das sicher auswendig, und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Alle diese Schriftstellen weisen darauf hin, dass der eine Gott in dreierlei Weise wirkt. Einmal als Schöpfer und Erhalter und dann als Retter und Richter und als Beistand und Tröster. Die Frage ist natürlich, geht das in unsere Köpfe? Können wir das begreifen oder ist das nicht in Wirklichkeit viel zu schwer? Müssen wir nicht ein ganzes Leben dafür haben, um das zu verkosten, zu schmecken, zu testen, wie einen guten Wein, damit wir das dann auch mit Haut und Haar und allem, was wir sind, zu erleben, wie Gott ist? Fast 250 Jahre lang haben sich die Christen um die Namen und das Wesen Gottes gestritten. Die Marktfrauen haben sich zeitweise um Bekenntnisformen geprügelt. Ja, wie die Feuerköpfe in dem kleinen gallischen Dorf. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, Asterix und Obelix, wo es dann immer heiß herging. Wir schütteln vielleicht den Kopf darüber, über die Alten, die sich so erhitzt haben. Aber wir sollten nicht vergessen, dass es darum ging, den Schatz der Erfahrung von Gott, dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist gegenüber dem Judentum irgendwie auszusagen, damit die Juden das vielleicht verstehen konnten, weil sie selber nicht wussten, wie sie denn das Verhältnis von Gott und dem Messias aussagen sollten. Und heute verbarrikadiert sich der Islam an der gleichen Front, der nichts weiß von der Liebe Gottes, die Mensch werden wollte, um uns zu retten und jedem von uns durch die Gegenwart des Geistes Gott ins Herz bringt. Die Lehre von der Dreifaltigkeit, Gottes ist der Wächter vor dem Geheimnis, das in allen Stationen der Heilsgeschichte von Abraham bis Mose, über die Propheten bis Jesus Christus und bis zur Ausgießung des Heiligen Geistes, dass in allen Stationen der Heilsgeschichte Gott unterwegs ist und sich vorstellt als der Schöpfer und gleichzeitig Gott als der Erlöser und Gott als der Lebendigmacher. Er ist in allen Stationen der Heilsgeschichte am Werk. Und das ist keine verschwurbelte Idee von ein paar Leuten. Kann man auch nicht nur in irgendwelchen komplizierten theologischen Doktorarbeiten lesen. Nein, es ist Gott. Es ist Gott, der handelt. Es ist Gott, der Geschichte schreibt. Es ist Gott, der Geschichten erzählt, wie er Menschen begegnet. Und das ist nun mal, es liegt in der Natur der Sache, ganz unterschiedlich. Und in diesen Geschichten redet er, rettet er, erfüllt, erneuert und gibt uns diese Hoffnung auf das Ziel in der Ewigkeit. Und er zaubert uns das in unsere Herzen. Und weil Gott so geheimnisvoll, so angedeutet, nur so verkleidet oft auftritt, will ich euch die Geschichte ins Gedächtnis rufen, die erzählt wird, dass drei Männer Abraham besuchen. Der macht gerade Siesta, Mittagsschlaf, und ist noch halb verschlafen und redet die drei Personen, die da vor ihm auftauchen, an mit Herr, als wären sie einer. Und er bewertet sie, als wären sie drei. Und sie sprechen mit ihm mit einer Stimme. Und sie verheißen ihm einen Sohn. Und wissen gleichzeitig, dass Sarah, die Spötterin, hinter dem Teppich, der als Raumteiler aufgehängt ist, steht. Und sie wissen, was sie in ihrem Herzen gedacht und gesagt hat. Und dann verschwimmen die drei wieder plötzlich zu einem, der über das Schicksal von Sodom und Gomorra entscheidet und nach zähem Ringen mit Abraham, wo sie gefeilscht haben, einfach verschwindet. Das ist er. Das ist er, der dreieine Gott. Das haben die frühen Christen gesagt. Schon am Anfang ist er da. Und er tritt auf wie eine Luftspiegelung in der Wüste und verflattert wie ein Schatten in der Abenddämmerung. Aber das ist er, so ist er, so kennen wir ihn, unseren Gott, den Dreieinigen. Der russische Mönch Andrei Rubeljow hat vor ungefähr 600 Jahren diese Szene mit Abraham und Gott in einer Ikone einzufangen versucht und hat diese geheimnisvollen drei, die einer sind, gemalt. Und so sieht das aus. Vielleicht kennt ihr sie. Drei Gestalten, wie Engel mit Flügeln und einer Gloriole, also einem Heiligenschein. Und sie halten Stäbe als Zeichen ihrer Autorität. Sie sitzen an einem Tisch, der fast ein bisschen wie ein Altar aussieht. Sie sind gleich und doch verschieden. Sie sind gleich alt, gleich groß. Ihre Gesichter ähneln sich, ihre Kleider sind gleich und doch verschieden in der Farbe. Sie scheinen in einem stillen Gespräch vertieft zu sein, das sich in der Haltung der Köpfe und der Augen und der Gesten der Hände widerspiegelt. Und wenn man jetzt fragt, wer ist da nun der Vater? Wer ist der Sohn? Wer ist der Heilige Geist? So gibt diese Ikone wirklich Rätsel auf. Ist der in der Mitte der Vater? Klar, Väter sind immer in der Mitte und am wichtigsten. Und er ist ja auch traditionell in den Farben Rot und Blau gekleidet. Die gehören traditionell in der Ikonografie zu Gott. Ist dann die linke Gestalt der Sohn, der den Vater um Zustimmung bittet für den Weg zu uns und für das Leiden, das in dem Kelch auf dem Tisch symbolisiert wird? Und stimmt die rechte Person, der Heilige Geist, durch das Neigen des Hauptes dem zu? Oder ist alles ganz anders? Manche sagen, dass der in der Mitte Jesus Christus sei. Der wird nämlich auch oft in den Farben Rot und Blau dargestellt. Dann wäre er das Zentrum der Ikone. Und die linke Figur ist dann vielleicht Gott Vater und der rechte der Heilige Geist. Und beide bilden sie mit ihrer Silhouette den Kelch des Leidens und des Abendmahls. Mal gucken, ob ich das zeigen kann. Oder ist der rechte Engel, der ein bisschen weiter weg sitzt, Jesus, weil er doch die tiefste Gottesferne erleben wird im Garten Gethsemane und auf Golgatha? Keiner weiß es so genau. Und so ist Andrei Rubeljows Ikone genauso verrätselt wie die Selbstoffenbarungen Gottes. Was mich an ihr fasziniert und inspiriert hat, ist das stille Gespräch, das Gott offenbar mit sich selbst führt. Drei in eins. Der Plan, der uns Menschen retten soll, erfordert ja ein Opfer, ein unfassbares Opfer. Und einer muss seine Gottheit aufgeben, Mensch werden, in den Dreck steigen, verhöhnt, verfolgt, verworfen werden und sterben. Wer wird das tun? Und der Sohn sagt, ich. Und er akzeptiert das, den schweren Weg, und er segnet den Kelch in der Mitte. Und der Heilige Geist wird der Welt dann die Augen öffnen über die Sünde und über die Gerechtigkeit und über das Gericht, so sagt der Evangelist Johannes im 16. Kapitel. Was mich fasziniert und inspiriert, ist die vollkommene Hingabe aneinander. Jesus akzeptiert freiwillig den Weg zu leiden und zu sterben und unsere Sünden aufgeladen zu bekommen. Er, der Unschuldige, wird zum Sündenbock. Und wenn wir ihm glauben, werden wir gerettet. Mich inspiriert und beschämt gleichzeitig, dass der Heilige Geist diese schwere Aufgabe hat, unsere verstockten Herzen umzukehren, zu bekehren, hinzuwenden zu Gott, dass wir ihm nicht den Rücken zuwenden, dass wir nicht weglaufen von ihm, sondern dass wir hinlaufen zu ihm. Und er lockt und schiebt uns, er überredet uns immer wieder und er treibt uns an. Und er bleibt dabei selber immer im Dunkeln. Und wir sehen nicht sein Gesicht. Er beansprucht keine Ehre für sich. Diese Ikone hat mich gelehrt, dass Gott nicht auf einem Siegertreppchen steht, wie bei der Olympiade. Gott Vater oben und dann auf dem zweiten Platz der Sohn und auf dem dritten der Heilige Geist. Nein, die Ikone hat mich gelehrt, dass das innere Wesen Gottes Liebe ist und seine Art, der innere Dialog, miteinander zu reden. Und seine Haltung, die eines Königs, der dient und sogar unsere Füße wäscht. Nun kann ich mir lebhaft vorstellen, dass normale Christen, die weder Kirchengeschichte studiert haben, noch Ikonografie, sagen, damit kann ich gar nichts anfangen. Also Trinität ist für mich ein Buch mit 7 Siegeln, ich verstehe das nicht. Habe ich auch nicht. Und auch bis heute ist mir vieles davon ein Rätsel. Und ich versuche nur Gedanken nachzudenken, die ich in der Bibel finde und die durch die Kirchengeschichte immer wieder von den Gläubigen vor uns bewegt worden sind. Ich habe mich Gott, dem Dreieinen, im Gebet genährt, ohne zu wissen, auf was ich mich dabei einlasse. Also ich habe angefangen als Junge zu beten, weil man das so gemacht hat. In unserer Familie war das üblich und ich komme ja auch aus einer Gemeinde und da hat man gebetet rauf und runter und alle taten das. Und ich habe es also auch probiert, aber ich hatte kein gutes Gefühl dabei. Also mein Verhältnis zu Gott war irgendwie gestört. Und ich hatte das Gefühl, meine Gebete bleiben an der Decke hängen. Da passiert gar nichts, wenn ich bete. Ich hatte auch keine Lust dazu und ich war irgendwie mundfaul. Ich wollte mich eigentlich viel lieber vor Gott verbergen, weil er mir so streng vorkam und so hoch und ich so schlecht und so niedrig. Das war für mich dann eine Offenbarung, als Jesus Christus mir in einer einfachen Predigt von einem einfachen Evangelisten sagte, dass er mich liebt. Er ließ seine Liebe förmlich auflodern. Und da merkte ich, dass ich ihm, dem Mittler zwischen Gott, dem Vater und uns Menschen, einfach meine Sünden sagen konnte. Und plötzlich war das eine ungeheure Erleichterung. Und ich war wie neu geboren. Und das Beten klappte plötzlich wie am Schnürchen. Und Jesus war für mich Bruder, der mich verstand und gleichzeitig Meister und Herr und Gott in einem. Und ich war und bin hingerissen von ihm. Später wollte ich wissen, ob man auch zum Heiligen Geist beten kann. Das konnte mir keiner so richtig sagen. Die einen sagen, tu das bloß nicht, und die anderen sagen, ja, natürlich. Also habe ich es ausprobiert. Ich habe einen Monat lang nur zum Heiligen Geist gebetet, 30 Tage. Und am Ende war ich etwas ernüchtert, weil ich den Eindruck hatte, dass der Heilige Geist es gar nicht so geschätzt hat und meine Gebete einfach weitergeleitet hat. Ich konnte ihm zwar danken für die Geduld, die er mit mir hatte und weil es so schwierig war mit mir und ich so engstirnig und kleinkariert und ungläubig war, aber für die Sündenlast konnte ich nur Jesus danken, der sie mir abgenommen hat. Und ich merkte, dass der Heilige Geist sich verbarg, wenn ich ihm zu nah auf den Pelz rückte und dass er mir kein Gesicht gezeigt hat. Und dann kam eine Phase, in der ganz viele Christen nur noch zum Vater gebetet haben. Und Jesus wurde irgendwie so degradiert zu Nummer zwei. Das war mir zu wenig. Und ich habe mich gefragt, was machen die Leute, die ein schlechtes Vaterbild haben, deren Vater vielleicht grausam war oder nie anwesend? Also bin ich wieder bei Jesus gelandet. Heute rede ich mit Jesus und ich weiß, er versteht mich, weil er Mensch geworden ist, wie wir. Und weil er mich aus der Tiefe gezogen hat. Er bringt mich zum Vater. Und ich lobe den Vater, der die Welt gemacht hat und sie erhält und mich zu einem Menschen gemacht hat mit einem Gesicht und einer Persönlichkeit, die ganz eigen ist. Bei jedem Tischgebet feiere ich seine Güte und seine Kreativität, dass etwas auf dem Tisch steht, was man essen kann. Und das Gebet, das Jesus wahrscheinlich gesprochen hat zum letzten Abendmahl, war ja auch eigentlich nur ein Tischgebet. Er hat wahrscheinlich so gesagt, gelobt bist du, o Herr, Gott und König des Himmels, der du Brot aus der Erde wachsen lässt. Das ist jüdische Liturgie zum Passafest, uralt. Und ich freue mich im Heiligen Geist, dass er mich immer mehr in das Geheimnis Gottes einführt und ich ihn Gott drei in eins am Ende sehen werde, erkennen werde, wie er mich jetzt schon kennt. Und das wird herrlich sein. Und so erschließt sich mir die Dreieinigkeit am besten im Gebet. Hat sich im Laufe deiner Lebensgeschichte deine Beziehung zu Gott, dem geheimnisvoll Dreieinen, verändert? Bestimmt. Und wenn das so ist, wie sieht sie denn heute aus? Ich schließe mit einer Art Rezept. Wenn es dir gut geht, wenn du etwas Schönes siehst, wenn du dich freust über die Blumen, die Natur, wenn du dein Leben vor deinen inneren Augen Revue passieren lässt und denkst an die Stationen, wo Gott etwas getan hat, dann lobe den Vater, der dich ins Leben gerufen hat. Er hat sich was dabei gedacht. Er hat es gut gemacht mit dir. Er hat sogar Humor bewiesen dadurch, dass er dich geschaffen hat. Wenn du nicht zufrieden bist, wenn du liebend gern anders wärst, wenn du dich gerne verändern würdest, wenn du mehr von der Gegenwart Gottes spüren möchtest, dann bitte den Heiligen Geist, dass er dich umkehrt und dass er dich aufweckt und befeuert. Er kann das, er tut das, das ist seine Mission. Wenn es dir richtig schlecht geht, wenn du nicht aus noch ein weißt, wenn du auch nicht weißt, wie du das Leben schaffen solltest und weil es vielleicht auch bald zu Ende ist, wenn du Angst hast vor dem, was kommt, dann rufe Jesus an, dass du gerettet werden willst, denn dann bist du bei ihm an der richtigen Adresse. Er wird es tun. Und dann danke ihm für seine wunderbare Hingabe an dich. Amen.